Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Besucher. Lasst uns zum Anfang noch kurz miteinander beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, wir möchten dich bitten, dass du heute dein Wort in unsere Herzen sprichst, dass du Trost zusprichst, dass du unsere Gedanken den deinen anpasst, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort richtig verstehen und möchten dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast und dein kostbares Evangelium, durch das wir gerettet werden, durch Jesus Christus. Hab du Dank, dass du uns befähigst, darüber nachzudenken, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, der unsere Herzen, unseren Verstand erleuchtet, und möchte dich bitten, dass du das heute Morgen genau tust. Amen. Ja, wir haben das letzte Mal in der Reihe Reformation heute über die fünf Alleins der Reformation wieder nachgedacht und davon quasi das vierte allein durch Glauben, die Rechtfertigung des Sünders vor Gott, allein durch Glauben. Jetzt sind wir schon bei der siebten Predigt in der Reihe und ja, dann kommen wir heute zum zweiten Teil von allein durch Glauben. Nun, es werden das letzte Mal nicht allzu viele gewesen sein von euch, die die Dinge, über die wir das letzte Mal nachgedacht haben, noch nicht gewusst haben. Ich bilde mir nicht ein, dass ich euch was Neues erzählt habe. Einige mögen vielleicht aus dem Gottesdienst gegangen sein und bei sich gedacht haben, jetzt haben wir wieder nichts Neues dazugelernt. Wir haben wieder nicht irgendwelche kniffligen ethischen Fragen erörtert. Es war ja doch wieder nur über das Evangelium, über die Grundlagen. Schade. Aber ja, lasst uns mal eine kleine Umfrage machen. Wer von euch kann sich noch gut an einen Lehrinhalt, also nicht wie der Lehrer drauf war, ob er sich in der Nase gebohrt hat oder sonst was, aber etwas, das ein Lehrer, als ihr noch in der Schule wart, wer kann sich noch an etwas erinnern, was er euch beigebracht hat, konkret? Ein bestimmter Lehrer, der euch etwas Bestimmtes beigebracht hat, das ihr auch jetzt noch tut. Bitte mal um Handzeichen, wer kann sich noch daran erinnern? Ah, okay. Gut, ich sehe ein paar unbelehrbar. Nein. Nee, nee. Nur Spaß. Ja. Okay. Und vielleicht die Hand gehoben haben, kann mir einer sagen, was das für ein Lehrinhalt war? Jens zum Beispiel, weißt du noch? Ja.
Und der Sportlehrer, der hat praktisch die Technik erklärt und hat dann gefragt, wer will es vormachen, und da habe ich mich gemeldet. Ich habe nur das gemacht, was er erklärt hat. Und dann hat er mich gelobt und es hat sich so verinnerlicht, dass ich danach also richtig gut schwimmen konnte die nächste Zeit.
Wunderbar. Also. Aber es hat einmal gereicht. Okay. Damit hast du jetzt mein Beispiel kaputt gemacht, aber egal. Also, macht nichts. Aber vieles von dem, also ich kann mich selbst an unsere Deutschlehrerin erinnern, wann wir ein Komma setzen, wann das mit 2s geschrieben wird. Und Leute, macht unterschiedliche Satzanfänge, nicht immer gleich anfangen. Und so diese Dinge. Rauf und runter und immer wieder. Das ist aber hängen geblieben. Sie hat es wiederholt und wiederholt. Bei Jens hat es bei einmal geklappt. Er ist nicht so zerbrocken wie ich. Er ist sehr belehrbar. Kraulen habe ich auch nie gelernt. Das Gleiche, die Frau war wenigstens noch sympathisch. Das Gleiche in Englisch. Wir hatten eine sehr unsympathische Person als Englischlehrerin. Aber eine Sache, die ich mich erinnern kann, die Tenses, die Zeitform, rauf und runter, immer wieder, immer nur die Zeitform. Aber es hat geholfen. Und so ist es mit dem Evangelium. Eine der größten Gefahren in einer Gemeinde ist, dass das Evangelium stillschweigend vorausgesetzt und nur noch ab und zu erwähnt wird. Ja, wenn wir evangelisieren, dann reden wir vom Evangelium. Dann versuchen wir also Menschen ohne Gott für Jesus Christus zu gewinnen und dann packen wir das Evangelium nochmal aus. Also die Tatsache in der Bibel über die Errettung des Menschen. Aber ansonsten ist das Evangelium eher so etwas wie eine Eintrittskarte. Das braucht man, um reinzukommen, und wenn man drin ist, dann legen wir das mal erstmal zur Seite. Das ist eine Gefahr, weil die Bibel macht das nämlich anders. Sie zeigt uns eigentlich, dass wir erst, wenn wir zum Glauben kommen, anfangen, das Evangelium zu verstehen. Martin Luther hat gesagt, das Evangelium ist der Christen allerschwerste Kunst und höchste Weisheit, darin sie ihr ganzes Leben lang Schüler verbleiben. Aber doch widerfährt demselben eben die leidige Plage, dass keine Kunst leichter und so schnell ausgelernt zu sein scheint als diese. Dass, wenn jemand es einmal gehört und gelesen hat, wähnt er gleich, Meister und Doktor darin zu sein und will nun etwas anderes und Neues hören. Also von wegen, okay, Evangelium verstanden, jetzt gib mir Ethik, was soll ich tun? Gib mir Endzeitlehre, gib mir Gemeindelehre, gib mir dies und das. Ich will jetzt für Fortgeschrittene. Und der schwedische Erweckungsprediger Karl Olof Rosenius schrieb, wer glaubt, das Evangelium zur Genüge verstanden zu haben, der hat noch nicht den ersten Buchstaben gelernt. Wenn sich jemand dünken lässt, er wisse etwas, der weiß noch nicht, wie man erkennen soll. 1. Korinther 8, Vers 2. Das Evangelium umschließt so viel, dass der, der es sieht, es nicht zu glauben vermag. Wer es leicht glauben kann, sieht nicht, was es enthält. Luther sagt, wenn wir recht das erfassen und glauben könnten, was das Evangelium verkündigt, dann könnten wir nicht leben, sondern müssten vor überaus großer Freude sterben müssen. Also wenn wir wirklich das Evangelium verstehen, in seiner letzten Konsequenz, wir würden uns zu Tode jubeln quasi, sagt Luther. Also Rosinus zitiert Luther. Die Gerechtsprechung des Sünders durch Glauben allein beinhaltet sehr, sehr viele Aspekte, für die eine kleine Predigtserie wohl nicht ausreicht. Doch heute Morgen möchte ich es einfach mal unternehmen, mit euch drei Dinge zu betrachten, die diesen Glauben betreffen. Drei Aspekte quasi. Die zwei letzten davon sind manchmal Dinge, die manchen nicht klar sind oder vor denen nicht gerade oft gesprochen wird. Die drei Dinge sind, allein der Glaube bringt Gewissheit und Ruhe. Das zweite, der Glaube ist allen Menschen befohlen. Und das dritte, der Glaube ist ein Geschenk. Kommen wir mal zum ersten. Ihr merkt schon, es ist wieder eher thematisch. Ich hoffe, wir kommen bald wieder zur normalen Auslegungspredigt dann. Der erste Aspekt, allein der Glaube bringt Gewissheit und Ruhe. Wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus, viele von euch werden sich vielleicht noch daran erinnern, dann sind wir erstmal froh, die Sünde fällt ab von uns, die Ketten, wir sind froh, wir haben Vergebung, Gott hat uns vergeben, wir atmen auf. Und dann merken wir nach einer Weile, oh, wir fallen ja immer wieder in Sünde. Und das ist sogar täglich, wenn nicht sogar stündlich. Aber so langsam kommen die Zweifel, ob wir wirklich errettet sind. Wenn ich so oft immer wieder auf die Nase falle, wie kann das denn sein, dass ich tatsächlich errettet bin? Wir haben bessere Tage, wir haben schlechtere Tage und an den schlechteren Tagen, da hinterfragen wir die Echtheit unseres Glaubens an den vermeintlich besseren Tagen sind wir wieder etwas beruhigter, weil wir, um es neudeutsch auszudrücken, besser performen. Zum Beispiel haben wir vielleicht der Versuchung öfter widerstanden. Wir fühlen uns also eher gerettet, weil unsere Werke dann heute besser sind. Oder ja, der Klassiker. Du stehst morgens auf, womöglich vielleicht schon ein bisschen später als geplant. Das ist der Fluch der Snooze-Taste auf dem Wecker. Du schlurfst ins Badezimmer, machst dich fertig, bist mit den Gedanken schon auf der Arbeit und all den Herausforderungen, die dort warten. Dann solltest du ja auch noch die Bibel lesen. Du bist ja Christ. Ja, wenn man Christ ist, dann liest man ja morgens die Bibel. Man betet. Das machen Christen. Und für 5 oder 10 Minuten starrst du auf einen Psalm, dessen Sinn sich in der Zeit nicht ergibt, nicht erschließt. Ja, dann betest du noch irgendwie für den Tag, für die Familie und für die Arbeit und los, ab ins Geschäft. Alles in allem, der erste Teil ist schon mal unbefriedigend verlaufen. Unterwegs meldet sich das schlechte Gewissen. Was hast denn du für ein geistliches Leben? Das ist ja unter aller Kanone. Soll das ein geistliches Leben sein, das du da führst? Also das muss besser werden. Also heute werde ich aufholen. Ich werde zu allen freundlich sein. Wenn Kollegen, die immer nerven, bissige Bemerkungen machen, werde ich das quittieren mit einem freundlichen Lächeln. Und heute Abend zu Frau und Kindern auch extra lieb sein. So, und dann kommt vielleicht irgendein Kollege mit einer dümmlichen Bemerkung und er meint, du hast sie nicht verstanden. Er wiederholt sie nochmal und nochmal, damit es auch wirklich ankommt. Und innerlich spielt sich da schon was ab bei dir. Und dann vielleicht gießt dir auch noch eine Kollegin über deine helle Hose Kaffee im Meeting. Ja, und dann sagst du dann nicht so freundliches Gedicht auf. Und das war's dann vollends. Ja, angefressen fährst du heim, muffelst Frau und Kinder an, nimmst dir als letztes vor, dass es morgen mit der stillen Zeit aber besser geht. Dann bist du gerüstet. Ja, wen wundert's, am nächsten Tag fällt sie vielleicht ganz flach. Aus welchem Grund auch immer. Die Anstrengung hat nichts genutzt. Was bist du überhaupt für eine Art von Christ, der so lebt? Bist du überhaupt ein Christ? Wo zeigt sich das neue Leben? Was fehlt hier? Was fehlt? Das Evangelium. Wenn ich nach einem Versagen, wie zum Beispiel einer fruchtlosen, stillen Zeit, bösen Worten, bösen Gedanken, den bösesten denkbaren Gedanken, oder wenn ich böse gewesen bin zu meiner Familie, wenn ich versuche, mit mehr Anstrengung Ausgleich zu schaffen, dann habe ich das Evangelium nicht wirklich verstanden. Paulus schreibt in Römer 4 über Abraham, den Vater des Glaubens, und er macht dort klar, dass Abraham nicht aufgrund seiner Beschneidung oder seiner Werke gerettet wurde, sondern allein durch Glauben. Und dann sagt er in Römer 4, Versen 4 bis 5, etwas sehr Bemerkenswertes. Er sagt, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn du also sündigst, in Gedanken, Worten und Taten, und es gibt auch die Unterlassungssünden, wo wir Dinge nicht tun, die wir hätten tun sollen, passiv können wir auch sündigen, dann ist darauf die Antwort nicht Ausgleich, nicht Werke, weil dann musst du alles halten, dann wirst du danach bemessen. Sondern die Antwort darauf ist Glaube. Buße und Glaube. Das ist die evangelische Antwort im engsten Sinne des Wortes. Die Antwort des Evangeliums. Denn wenn du versuchst, selbst auszugleichen, wenn du versuchst, deinem schlechten Gewissen mit besser machen Erleichterung zu verschaffen, dann bist du in deinem Denken eigentlich römisch-katholisch, obwohl du vielleicht nie Mitglied in dieser Kirche warst. Dann sage ich das deswegen, weil es schlecht ist, sich anzustrengen in der Heiligung? Nein. Aber Heiligung ist Dankbarkeit aus erfahrener Vergebung, ist nicht, um etwas auszugleichen. Der Glaube ist es. Wenn ich gesündigt habe, warum um alles in der Welt, ich kenne das selber ja von mir auch, warum um alles in der Welt renne ich denn einen Tag rum mit schlechtem Gewissen, schlepp mich ab damit, wo der Herr mir die Verheißung des Evangeliums gibt, allein durch Glauben zu ihm zu kommen, es ihm zu bringen, anstatt auszugleichen. Nun, das ist der Weg der Werke. Ich muss mich selbst abschleppen mit meiner Sünde. Was tue ich? Richtigerweise. Ich schaue auf das, was Gott mir zusagt. Zum Beispiel in Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Sofort und auf der Stelle. Schon passiert. Ich muss es ihm nur sagen. Und dann darf ich mich darüber freuen. Auch wenn ich es mit meinen Augen nicht sehen kann. Aber ich darf mich darüber freuen, dass wieder alles weiß und frisch und neu ist. So wie vielleicht heute Morgen die Felder. Weiß. Gut, der Stuttgarter Schnee, da ist Feinstaub dabei. Bei Gott ist alles super weiß. Und dann heißt es in Hebräer 10, in Versen 19 bis 22, das, was wir haben, wenn wir allein durch Glauben an Jesus Christus, an seine Erlösungstat gerechtfertigt sind. Da steht, was wir haben. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, jetzt kommt's, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen. Los vom bösen Gewissen. Und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das sollte unser Normalzustand sein. Freimut vor Gott zu treten. Ich bin gereinigt. Ich bin losgesprochen, allein durch Glauben. Ich mache noch nicht mal was. Ich glaube nur. Wir haben es eben in der ersten Stunde gehört, vom Schauen auf die Schlange. Die Israeliten haben auf die Schlange geschaut. Und vielleicht sind manche auch mehrmals gebissen worden und die mussten ein paar Mal hinschauen. Wir wissen das ja nicht. Es wird nicht so genau gesagt. Aber wenn wir errettet sind, allein durch Glauben, dann lasst uns auch danach weiterleben, allein durch Glauben. Der Normalzustand, Freimut in völliger Gewissheit, in Ruhe des Gewissens. Jemand hat mal gesagt, mit dieses Lied, wir haben das in unserem Liederbuch auch, ne, auf dem Lamm ruht meine Seele. Für einige Christen müsste das heißen, auf dem Lamm zappelt meine Seele, weil die nicht zur Ruhe kommen. Aber unsere Seele soll ruhen auf dem Lamm. Warum nur ziehen wir es viel zu oft vor, unsere Last mit uns herumzuschleppen, anstatt sie zum Herrn zu bringen, zu bekennen? Nur da gehört sie hin. Und da leben wir nicht evangelisch, wenn wir das nicht tun. Es ist wahr, es gibt noch andere Faktoren, die außer unserer Rechtfertigung allein aus Glauben auch dazu beitragen, dass wir mit fortschreitendem Glaubensleben immer noch gewisser werden. Ja? Im ersten Johannesbrief werden ja so ein paar Sachen aufgelistet, wo Leute auch daran erkennen sollen, dass sie sich wirklich als Kinder Gottes wähnen können, zum Beispiel, dass sie die Brüder lieben, dass es uns in die Gemeinde zieht. Ein Christ kann nicht alleine leben. Er möchte gerne mit anderen zusammen sein. Das ist ein Kennzeichen eines Christen. Solche Dinge. Aber wenn es wirklich zur Krise kommt, wenn du wirklich nur noch schwarz siehst in deinem Leben, dann vergisst du all diese Dinge. Wenn es ans Sterben geht, dann vergisst du all das, was du an dir selbst sehen kannst, an Zeichen des geistlichen Fortschrittes oder der Heiligung oder was auch immer, dann kommt es auf Glauben allein an. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren haben wir Urlaub gemacht in Bayern und da war so ein Freibad in der Nähe, da sind wir immer zu Fuß hingelaufen, das waren so 15 Minuten Fußweg ungefähr. Und dann sind wir nachmittags da hingelatscht mit den Kindern und ja, wir waren da so gemütlich, ne, auf dem Handtuch und so. Auf einmal fing es an, da kamen dicke Wolken und es fing an zu regnen und Gewitter und alles auf einmal. Also jedenfalls die Kinder sind pitschenass geworden, ja wir auch mehr oder weniger. Und ja, da standen wir dann mit unseren Handtüchern schnatternd unter irgendeinem Unterstand und haben gefroren und ja, wir haben befürchtet, aber jetzt werden die Kinder auch noch krank im Urlaub. Dann ist alles nichts mehr, wenn die da mit Fieber im Bett liegen. Naja, ich, der große Held, mehr oder weniger, na ja nicht. Ich wollte ja nicht, dass die Kinder uns den Urlaub versauen mit Krankheit. Ich bin dann losgerannt. Also ich und Rennen ist eigentlich nicht unbedingt so ideal, aber na gut, so schnell ich konnte. Zurück zum Bauernhof das Auto holen, damit ich dann die Kinder nach Hause und damit die dann baden können und wieder warm werden. Ich renne also so über die Felder und da schlägt da vorne ein Blitz ein, gar nicht weit von mir. Das war dann der Moment, wo ich dachte, okay, der nächste Blitz, der könnte mich treffen. Und in dem Moment habe ich so einen kleinen Seelencheck gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Lage wart, wo ihr dachte, oh, ich bin vielleicht nicht weit von meinem Ende entfernt auf dieser Erde. Und ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich in dem Moment geprüft habe, oh, mein Glaubensleben, wie gut oder wie schlecht ist das jetzt? Also liebe ich die Brüder, habe ich das? Welche Merkmale eines Gläubigen? Vergiss es! Wusste, okay, das Gesetz verurteilt mich, ich bin ein Sünder. Aber ich glaube an Jesus Christus, dass er allein für mich bezahlt. Und das habe ich dem Herrn gesagt. Ich habe nichts zu bringen. Ich muss jetzt schauen, dass ich zum Auto komme. Aber falls ich nicht ankommen sollte, ich habe nichts zu bringen. Jesus Christus hat alles. Das ist das, wo es dann letztlich drauf ankommt. Wenn du in der Lage bist, dass du in einer Krise quasi bist, dann ist das das Einzige, auf das du zählen kannst. Dass du weißt, ich bin in mir selbst nichts anderes als ein Sünder. Aber ich hänge mich an Jesus Christus. Ich setze meinen Glauben, allein Glauben auf ihn. Dann habe ich noch gebetet, aber ich würde schon gerne jetzt trotzdem noch zum Auto. Hat auch geklappt. Ich bin ja noch hier. Ja, aber wenn es drauf ankommt, das kann auch dann sein, wenn der Teufel dir all das vorhält, der klagt uns in Gedanken an. Alles das, was wir falsch gemacht haben, alles das, wo wir gesündigt haben, wie schlecht wir sind, wie zurückgeblieben wir sind in unserem Glauben. In diesen Momenten hilft nur Glaube allein an das Opfer Jesu Christi. Das ist unser einziger Trost. Rosenius soll nochmal zu Wort kommen. Karl Olof Rosenius. Er schreibt: Wenn ich mein Elend fühle, dass ich wert bin, von Gott verworfen zu werden, ist es etwas Großes, Gottes Gnade und Freundschaft aufgrund der Erlösung, die in Ewigkeit gilt, glauben zu können. Wenn das Herz unruhig über Sünde, Tod und Unglauben ist, dann ist es gut, das festzuhalten, was da steht. Ich tilge deine Übertretung um meinetwillen. Das ist die schwere Kunst des Glaubens. Glaube allein, das ist das, was uns letztlich Gewissheit und Ruhe gibt. Ja, das ist dieser Aspekt des Glaubens. Das Evangelium, auch nach wie vor im Leben des Christen, von Bedeutung. Kommen wir zum zweiten Aspekt. Der Glaube ist allen Menschen befohlen. Wenn es um das Thema Gehorsam geht, dann sind wir gewöhnt, so zu denken. Erst bekehre ich mich. Ich komme zum Glauben an Jesus Christus und dann gehorche ich den Geboten Gottes. Oder sollte es zumindest. Aber das Neue Testament wirft nochmal ein ganz anderes Licht darauf. Wir lesen in Apostelgeschichte 6, Vers 7 zum Beispiel: Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Jetzt kommt's. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Sie wurden dem Glauben gehorsam. Wie einem Gebot Gottes quasi. Ist es jetzt nur ein Ausrutscher von Lukas, der die Apostelgeschichte niedergeschrieben hat? Verwechselt er da etwas zwischen Gesetz oder Geboten und Evangelium? Und es ist kein Ausrutscher. In Römer 16, 26 bis 27, da können wir auch etwas lesen in der Richtung. Da schreibt Paulus: Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist, und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam. Ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Hier ist ja die Rede von der Mission des Heidenapostels Paulus. Er soll das Evangelium unter den Heiden bekannt machen zum Glaubensgehorsam. Also zum Gehorsam gegen den Glauben. Dann in 2. Thessalonicher 1, Vers 8 spricht Paulus sogar auch von Menschen, die dem Evangelium nicht gehorsam sind und deshalb unter das Gericht Gottes kommen. Nun, worin besteht der Ungehorsam? Das geht auch aus dem Kontext davor. Sie glauben nicht. Also beim Glauben geht es auch um Gehorsam und Ungehorsam, um Befehl und Gehorsam. Und zuletzt noch die offensichtlichste Stelle. Zu dieser Stelle kommen wir, als Paulus nach Athen kommt und er eingeladen wird, vor den wichtigen Männern und Philosophen der Stadt zu sprechen. Und er hält da eine evangelistische Predigt. Diese Predigt mündet in der Aussage, die wir in Apostelgeschichte 17, Vers 30 lesen. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, sind also die Zeiten, bevor Jesus Christus kam. Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten erweckt hat. Und sie lassen ihn ja dann nicht weiterreden, weil sie regen sich dann darüber auf oder machen sich darüber lustig von wegen Auferstehung, dass sie das nicht glauben können. Aber das ist dann zu spät, da hat er den entscheidenden Satz schon gesagt, der uns hilft, das zu verstehen, dass Gott allen Menschen befiehlt zu glauben. Das ist ein Gebot Gottes an alle Menschen. Er gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Wie kann das sein? Gott gebietet den Glauben oder die Buße? Haben wir uns nicht schon lange daran gewöhnt, bei der Evangelisation einfach nur an eine freundliche Einladung zu denken? Kennt ihr den Unterschied zwischen einer Einladung und einem Befehl? Also wenn Daniel und Tamara, heute ist nur Daniel da und er ist oben, ja, aber wenn er euch einlädt oder sonst jemand, Jens und Inge, kommen auf dich zu und sagen, hast du schon was vor nach dem Gottesdienst? Wir laden dich ein zum Mittagessen. Es gibt Linsen und Spätzle. Da habe ich leider schon was vor. Muss ich leider Nein sagen. Schade. Aber es ist eine Einladung. Da kann man Nein sagen oder man kann Ja sagen. Man verpasst was, wenn man Nein sagt. Aber es ist kein Befehl. Also es gibt dann keinen Ärger. Man muss nicht vor den Ältesten oder vor der Gemeindeleitung antreten, weil man so ein Angebot abgelehnt hat. Ein Befehl ist was anderes. Wenn du einen Brief von der Staatsanwaltschaft bekommst und der Brief enthält eine Vorladung, dass du dich am 6.3. beim Amtsgericht Stuttgart melden musst, aus welchem Grund auch immer. Eine Vorladung, das ist keine Einladung. Und warum ist das ein Unterschied? Nur du kannst es dir nicht aussuchen, du musst da sein. Wenn es ganz dumm läuft, du nicht kommst oder wieder nicht kommst, dann hol die grüne Minna dich. Dann kommst du ganz gewiss. Das ist ein Befehl. Oder als ich im Jahr 1988, müsste es gewesen sein, meinen Schrieb gekriegt habe vom Kreiswehrersatzamt, ich hatte keine Lust dahin zu gehen, mich mustern zu lassen, aber noch weniger Lust, dass vielleicht womöglich dann die Feldjäger vorbeikommen und mich mitnehmen. Keine Ahnung, was dann passiert, wenn man sich nicht meldet, aber man muss dahin. Das ist ein Befehl. Und seht ihr, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Der Glaube ist allen Menschen geboten. Dem Evangelium gehorsam sein, dem Glauben gehorsam sein, das ist das Einzige, das jemanden, der Gott nicht kennt, vom Gericht Gottes trennt. Da ist das Gericht Gottes, der Tag des großen Gerichts. Da ist der Mensch. Das Einzige, was ihn trennt, ist, dass er gehorsam ist. Wenn er nicht gehorsam ist, wenn er dem Befehl nicht gehorcht, dann gibt es nichts, was das Gericht aufhält. Es muss dem Glauben allein gehorcht werden, erstmal. Alles andere kommt danach. Der Puritaner John Owen schrieb 1650, uns ist ausdrücklich befohlen zu glauben und das bei den höchsten Verheißungen und unter den schärfsten Strafen. Dieser Befehl ist es, der den Glauben formal zu einer Pflicht macht. Glaube ist eine Gnade, die frei vom Heiligen Geist in uns gewirkt wird, die Wurzel allen Gehorsams und aller Pflichterfüllung, wie sie radikal in unserem Herzen festgelegt ist. Aber weil er, also der Glaube, befohlen ist, ist eine Pflicht. Und dieser Befehl ist auf verschiedenen Wegen ausgedrückt, durch Einladungen, Ermahnungen, Angebote. Ja, natürlich, wir sollten freundlich sein, wenn wir Leute einladen, aber letztlich ist es ein Befehl. Ja, Also das haben unsere Kinder auch schon mal probiert, wenn ich zu denen gesagt habe, jetzt zieht bitte, oder würdet ihr bitte den Pyjama anziehen und die Zähne putzen, dann haben sie sich nicht geregt. Warum? Ich habe doch gerade gesagt, bitte Zähne putzen, Pyjama und dann Bett fertig machen. Ah, du hast gesagt, würdest du bitte? No, ich würde nicht bitte. Okay. Okay, dann sage ich es jetzt nochmal. Zähne putzen, Pyjama, jetzt. Ist das klarer? Okay. Nur weil Gott freundlich ist. Weil seine Diener freundlich sind, heißt es nicht, dass es nicht ein Befehl ist, dem nicht gehorcht werden muss. Aber ist uns das immer klar, wenn wir jemanden vor uns haben, der Gott und Jesus Christus ablehnt? Da steht jemand, dem Gott befiehlt zu glauben. Und wir sehen im Neuen Testament nirgendwo etwas anderes, dass die Apostel ihren ungläubigen Zuhörern befehlen, als nur den Glauben. Den aber mit der größten Dringlichkeit. Ein Zeitgenosse von dem besagten John Owen, Richard Sipps, hat 1620 geschrieben, lasst uns aufgewühlt oder angeregt sein. Das Wort kann man nicht so genau übersetzen. Sofort Buße zu tun. Warnt Gott dich nicht jetzt gerade? Ist es nicht gefährlich, auch nur eine Stunde in einem Zustand zu leben, in dem du nicht sterben willst? Lass es nicht zu, dass du auch nur noch eine Viertelstunde in Sünde lebst. Könntest du doch in dieser Zeit hinweggerafft werden. Liebe Geschwister und Besucher, mir kommt es oft so vor, als ob der Gemeinde Jesu unserer Tage die Dringlichkeit der Verkündigung nicht mehr so bewusst ist. Wie dringlich es ist, dass es ein Befehl ist, was dahinter steht. Paulus begründet es ja, weil dann der große Tag des Gerichts kommt. Es war während meines Praktikums in einer christlichen Klinik in der Schweiz, da gab mir der Arzt, ich weiß nicht, ob es der Arzt war oder der Oberseelsorger oder wer auch immer, jemand, der mir was zu sagen hatte. Das waren im Prinzip alle, ich war der Praktikant nur. Hat gesagt, den Patienten da, den nimmst du mal bitte vor, nimmst deine Bibel, setzt dich mit dem hin und liest mit dem ein bisschen in der Bibel, am besten Psalmen, weil der ist so niedergeschlagen, der ist so schwermütig. Und naja, ich kannte den Mann nicht. Wir haben uns dann hingesetzt, haben zusammen einen Psalm gelesen und kamen dann ins Gespräch. Der Mann, der war wirklich sehr traurig. Und zwar, weil seine Familie ihm so hart zusetzte. Seine Familie, die waren Angehörige einer Gemeinde in der Schweiz, die sehr verbreitet ist, die gehören zur Heiligungsbewegung, sehr streng. Und er war Raucher. Und seine Familie hat ihm gesagt, du mit deinen Zigaretten, du wirst in die Hölle gehen, wenn du das Rauchen nicht lässt. Und das hat ihn wirklich, das hat ihm sehr zugesetzt. Er war Raucher und er hatte Schwierigkeiten, es zu lassen. Und sie wurden nicht müde, ihn immer wieder darauf hinzuweisen, dass er wegen seiner Zigaretten in die Hölle gehen würde. Und es stellte sich dann aber heraus, so in der Unterhaltung, dass der Mann eigentlich überhaupt keinen lebendigen Glauben an Jesus Christus hatte. Dieser Mann würde nicht wegen des Rauchens in die Hölle gehen, sondern weil er dem Glauben noch nicht gehorsam geworden war. Wir sollten aufhören, falls wir es tun, Menschen ohne Jesus Christus Moralpredigten zu halten oder uns damit zufrieden zu geben, etwas moralischen Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Ja, da steigt ein Politiker zum Beispiel in unsere Achtung, wenn er moralische Grundsätze hat. Ist ja schön, wenn er die hat. Aber es bringt niemanden in den Himmel. Das Gebot Gottes ist Glaube. Nicht Moral, nicht besser werden.
Moral bringt niemanden in den Himmel. Glauben müssen wir, damit wir gerettet werden. Wie ist es mit dir heute Morgen? Bist du dem Befehl schon gefolgt zum Glauben? Hast du die Schwelle vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben überschritten? Wenn nicht, dann überleg nicht lange rum. Es ist nicht so, dass Gott dir was vorlegt zum lange rumüberlegen. Gott befiehlt es. Wenn Gott, wenn der Schöpfer dieser Welt etwas befiehlt, dann haben wir das zu machen. Und wenn du sagst, oh, mein Herz kann aber nicht glauben, dann bring ihm dieses Herz, das nicht glauben kann. Und sag ihm, wie es ist. Er hilft deinem Unglauben. Das hat er verheißen. Wenn Gott ruft, wenn du seinen Ruf hörst, heute Morgen, dass Gott dich zu Jesus Christus ruft, dann erfasse ihn im Glauben. Es könnte das letzte Mal sein, dass du es hörst. Es könnte sein, dass du es zwar mit deinen physischen Ohren wieder hörst, aber es könnte sein, dass dein Herz das nächste Mal an einem Punkt ist, dass es noch mehr verhärtet, noch mehr verstockt ist, dass es das gar nicht mehr will, dass es gar kein Interesse mehr hat. Drum warte nicht länger. Werde dem Glauben gehorsam. Und wir Gläubigen, lass uns das als Priorität 1 ansehen, dass wir den Glaubensgehorsam weitergeben. Dass das ist, was wir verkündigen sollen. Gott gebietet allen Menschen überall, Buße zu tun, umzukehren, zu glauben. Nicht Moral. Die Moral wird besser, wenn Leute bekehrt sind, wenn sie dann glauben. Das Dritte, auch ein manchmal etwas vergessener Aspekt, der Glaube ist ein Geschenk. Hast du dich schon mal gefragt, warum du eigentlich glaubst? Was hat deinen Glauben ausgelöst? Was hast du in dir, das andere Menschen nicht in sich haben? Bist du schlauer? Ich bin ganz schlauer, ich glaube. Ich weiß das Evangelium, ich habe es verstanden. Okay, das passt nicht. Weil es gibt Leute, die sind wirklich sehr zurückgeblieben, mal diplomatisch ausgedrückt, die glauben trotzdem das Evangelium. Und es gibt hochintellektuelle, intelligente Menschen, die glauben es nicht. Bist du vielleicht in deinem Herzen demütiger, dass du deine Sünde eher zugeben kannst? Gibt es irgendeine moralische oder andere Qualität in dir, in deinem Herzen, die bewirkt, dass du glaubst, während andere es nicht tun? Die Antwort, die die Bibel darauf gibt, gefällt vielen nicht, auch vielen Gläubigen gefällt sie nicht. Und sie scheint auf den ersten Blick auch der Tatsache zu widersprechen, dass Gott allen Menschen gebietet zu glauben. Eine Stelle, an der wir die Antwort auf diese Frage finden, wo der Glaube herkommt, ist Epheser 2, die Verse 8 bis 9. Da steht, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. In Epheser 2, oder nimmt es der Apostel wieder einmal, wie an so vielen anderen Stellen, die Errettung aus Werken, und an der Stelle ist nicht nur das Gesetz vom Sinai gemeint, sondern einfach alle Werke, die Menschen tun können, um vor Gott wohlgefällig zu sein. Aus Werken der Errettung aus Gnade und aus Glauben allein gegenüberzustellen. Jetzt sagen aber einige Ausleger, Moment mal. Also, hier ist ein Problem. Sie sagen, dass dieses griechische Wort für Glaube feminin, weiblich ist. Und dass das nach dem Komma, also und das nicht aus euch, griechisch tuto, aber neutral. Okay, also sagen sie, kann sich das nicht auf das Wort Glaube beziehen. Also, mit anderen Worten, ist der Glaube kein Geschenk, sondern der Glaube ist etwas, das der Mensch bringt. Aus sich heraus. Und daraus schließen sie dann, dass der Glaube nicht von Gott geschenkt ist, sondern von Menschen selbst hervorgebracht wird. In dem sehr guten, ausgezeichneten Buch Auserwählt und Eins gemacht von Tim Kelly, das ist ein Lesekommentar über den Epheserbrief, übrigens drüben an unserem Büchertisch erhältlich, da habe ich eine sehr gute Erklärung dafür gefunden, genau für diese Stelle. Und Tim Kelly sagt, nicht nur der Kontext fordert, dass wir Glaube als Geschenk Gottes verstehen, sondern ebenso die Grammatik. Die griechischen Worte für Gnade, wie auch für Glaube, in 2 Vers 8 sind weiblich. Das Wort das, welches dem Wort Glauben folgt, ist aber ein Neutrum. Dies kann nur bedeuten, dass sich das auf den ganzen Ausdruck bezieht. Also, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, auf das Ganze. Warum ist es wichtig? Es ist deswegen wichtig, was durch das Wort das ausgesagt wird. Es heißt, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Paulus hätte die rettende Gnade nicht deutlicher beschreiben können, als so, wie er es hier tut. Gnade erlöst uns aus unserem gefallenen Zustand durch rettenden Glauben. Und weder Gnade noch Glaube kommen aus uns selbst, noch sind sie das Ergebnis unserer Werke. Soweit Tim Kelly, wie gesagt, Buch steht drüben, sehr zu empfehlen, kann man auch in der S-Bahn lesen, ist keine schwere Lektüre. Seit wir in der Gemeinde sind, 2011, fristet das da ein Aschenputtel da sein, vielleicht wird es heute mal gekauft, kleine Schleichwerbung am Rande. Wir finden viele Stellen in der Schrift, die uns darauf hinweisen, dass Gott der Ursprung unseres Glaubens ist. So lesen wir zum Beispiel über die Tuchhändlerin Lydia in Apostelgeschichte 16, Verse 13 bis 14. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Nun habe ich schon mal in einer Predigt gehört, ja, Gott hat ihr zwar das Herz aufgetan, aber bevor das geschehen ist, hat sie selber einen kleinen Spalt aufgemacht, sodass Gott quasi die Tür richtig aufmachen konnte. Entschuldigung, wo lese ich das in der Schrift? Wollen wir doch bitte nicht über das Geschriebene hinausgehen. Gott tat ihr das Herz auf. Denn damit wäre es dann wieder Lydias Werk. Sie hat ja schon mal den ersten kleinen Schritt gemacht und Gott hat den Rest. Dann müsste sie auch die Ehre dafür bekommen. Nun, der Herr tat ihr das Herz auf und nicht schon ein Mensch vor ihm. In seiner Autobiografie beschreibt der unter uns Evangelikalen ja sehr beliebte Erweckungsprediger Charles Spurgeon, wie er selbst zu dieser Erkenntnis kam, dass es letztlich Gott ist, der den Glauben schenkt. Er schreibt, an einem Wochentag saß ich abends im Haus Gottes. Ich dachte nicht sehr viel nach über das, was der Prediger sagte, denn ich glaubte es nicht. Das kommt vor. Vielleicht heute auch. Der Gedanke traf mich, wie bist du ein Christ geworden? Ich habe den Herrn gesucht. Aber wie bist du darauf gekommen, den Herrn zu suchen? In diesem einzigen Augenblick leuchtete die Wahrheit mir auf. Ich hätte ihn nicht gesucht, wenn er nicht schon vorher meine Gedanken beeinflusst hätte, indem er mich dazu brachte, ihn zu suchen. Ich betete, so dachte ich. Aber dann fragte ich mich, wie kam ich dazu zu beten? Ich wurde durch die Heilige Schrift zum Beten ermuntert. Wie kam ich dazu, die Heilige Schrift zu lesen? Ich las sie, aber was hatte mich dazu gebracht? Da in einem Augenblick sah ich, dass Gott der Ursprung aller Dinge ist, dass er der Urheber meines Glaubens war, und so öffnete sich die ganze Lehre der Gnade vor mir. Von dieser Zeit an habe ich nicht von ihr gelassen, und ich möchte, dass dies immer mein beständiges Bekenntnis ist. Ich verdanke meine ganze Veränderung nur Gott. Dazu zählt auch der Glaube. Deswegen ist der Glaube auch unzerstörbar, weil nicht du selbst ihn produziert hast, sondern Gott hat ihn dir gegeben. Er hat ein Werk in dir angefangen. Und dieses Werk wird er vollenden auf seinen Tag. Spurgeon, wie viele vor ihm, wie viele auch nach ihm, hat für diese Auffassung sehr viele Schläge eingesteckt, bis zuletzt von seinen Zeitgenossen. Es hat ihn aber nicht davon abgehalten, es bis zu seinem Ende in aller Deutlichkeit zu predigen. Der Glaube ist also, obwohl Gott ihn fordert, doch auch seine Gabe an uns. Wie passt das zusammen? Gott befiehlt Glauben, aber er ist gleichzeitig auch der, der Glauben gibt. Wie passt das zusammen? Also wenn es sowas gäbe wie einen Nobelpreis in Theologie, was es glücklicherweise nicht gibt, aber hier wäre er zu gewinnen, wenn einer das klären könnte. Da kommen auch so Fragen, wie kann es nur ein Gott sein, aber drei Personen? Wie passt das denn zusammen? Wie kann es eine Person, Jesu Christi, sein, aber zwei Naturen? Wie kann es die Heilige Schrift, Gottes Wort, ganz und gar 100%, aber doch auch das Wort von Paulus und Petrus. Und jeder kommt mit seiner Persönlichkeit voll durch. Und Petrus schreibt anders als in Paulus. Wie kann es sein, dass das zusammen ist? Und so ist es auch hier. Wir haben zwei Dinge, die wir in unserem Verstand nicht zusammenbringen. Gott befiehlt und doch ist er auch derjenige, der gibt. Und ich maße mir nicht an, diese göttlichen Geheimnisse erklären zu können. Aber wir werden, so Gott will, etwas mehr darüber hören, wenn wir demnächst zum Allein aus Gnade kommen. Und hier wollen wir für heute mal Schluss machen. Lasst uns noch zusammen beten, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, hab du Dank, dass du uns den Glauben, den du befohlen hast, auch gegeben hast. Und dass wir durch den Glauben einen Trost haben, den niemand sonst in dieser Welt hat. Dass wir getröstet sind durch dein kostbares und teures Evangelium. Und dass es eine wirkliche Hoffnung ist, die in die Ewigkeit hineinreicht und die, ja, dass das Glauben einmal durch Schauen belohnt wird. Hab du Dank, dass du an uns belohnst, was du uns geschenkt hast, sodass wir frei sind und heilig und rein und deine Kinder ganz ohne Verdienst, allein durch deine Gnade. Hab du Dank dafür. Amen.